Halbwissen hoch 2, der Podcast. Mit Stefan und Peach.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Egal wie spät es gerade bei euch ist, ich denke, ihr habt uns vermisst. Wir haben euch auch vermisst. Wir können euch zwar weder sehen noch hören, aber wir können euch spüren durch den Äther. Auch wenn das ein bisschen eklig klingt, weitaus weniger eklig wird es hoffentlich heute. Denn ich habe ihn wieder dabei. Den einzigen, den wahren, den großartigen, unvergesslichen, aber auch unerträglichen Peach. Hey.
Gute Nacht, Stefan. Das war der einzige Gruß, der noch gefehlt hat bei dir. Wenngleich ich sehr verwirrt war von dieser Anmoderation, denn wir sollten dem Publikum vielleicht erzählen, dass heute mal eine besondere Uhrzeit ist.
Ist das das, ja? Halbwissen hoch zwei, um nicht um zwei, aber fünf vor eins. Schade, ich dachte, es ist 5:12.
Naja, je nach Zeitzone passt ja 5:12 dann auch. Aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nehmen wir heute mal tagsüber auf. Wir bitten, das zu entschuldigen, falls unsere Worte und Sätze dann doch mal der deutschen Grammatik entsprechen sollten.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon ausreichend unter Beweis gestellt habe.
Egal. Wahrscheinlich. Wir müssen uns beeilen. Ich habe nur noch 7 Stück Melone hier liegen. Und mein Radler ist auch schon halb leer. Von daher halt dich ran, bitte.
Gut. Also, Pete, pass auf. Folgendes Thema. Du erinnerst dich vielleicht an eine Sprachnachricht, das ist schon wieder ein bisschen her.
Boah, dann nicht.
Ich weiß gar nicht, was hab ich denn da gerade angeschaut? Ich glaube, es ging darum, ach genau, und zwar, pass auf, du kennst noch den Maulwurf?
Skritek aus Tschechien.
Ja, aber das ist nicht nur Kritik ausgesprochen?
Kann
das
sein.
Ist doch kein extra Zeichen.
Mein Tschechisch ist ein wenig eingerostet.
Ich erinnere mich nicht an irgendwelche Sonderzeichen, C oder Z. Das ist, glaube ich, nur Kritik.
Der kleine Maulwurf und der kleine Hase. Du hast mal erzählt, wo die mit der Rakete im Wald gelandet sind und sowas, ne?
Genau, das meine ich. Und das ist ja zum Glück jetzt mittlerweile alles auch breit verfügbar über verschiedene Kanäle.
Illegal vermutlich.
Sowohl über die Du-Röhre, wie auch bei verschiedenen Strömungsanbietern. Und da ist mir aufgefallen, dass das überall ein kleines bisschen anders aussieht. Und das ist sonst eigentlich jetzt gar nicht, also es ist nicht groß problematisch, weil es ist halt das, was es ist.
Trickfilme aus den 70ern, ja, es ist das, was es ist.
Genau, und das ist ja eine sehr eigentümliche Art zu zeichnen, fand ich. Also der Maulwurf gehört auch zu den Sachen, die du klar erkennst, als dass es Maulwurf.
Das ist halt von einem bestimmten Künstler, das ist ja immer so. Das ist ja bei den Disney-Filmen auch, da ist ja jeder, also die abendfüllenden Disney-Filme, ja. Wenn du da mal genau drauf achtest oder wenn du dich mit dem Thema ein bisschen beschäftigst, dann jeder Film hat seinen eigenen Stil. Es gibt immer einen Art Director, der quasi für den Film verantwortlich zeichnet. Und dementsprechend hast du ganz, also sehr experimentelles Zeug. Oder sehr grafisch gearbeitet, zum Beispiel Dornröschen war, glaube ich, der einzige Film, den sie in 70mm produziert haben. Also es ist vergleichbar wie heute zwischen HD und 4K. Also Dornröschen ist quasi in 4K produziert worden, wenn du so willst, aber halt 1960, glaube ich. Auf jeden Fall haben sie damit sehr, sehr, sehr feinen, dünnen Linien gearbeitet und haben also die Zeit, die sie für 3 bis 4 Folien brauchten, da haben sie sonst irgendwie 20, 25 Folien gezeichnet.
Und eine Folie pro Bild, also 25 Bilder pro Sekunde, eine Folie, ein Bild?
Genau, genau. Also genau, die einzelnen Frames, die einzelnen Cells, sagt
das
man ja. Genau.
Nach wie vor ist das absolut beeindruckend, wenn du da.
Das ist die Outlines sind halt sehr fein gewesen, deshalb konntest du, also die wurden von hinten dann farbig angemalt, die Folien. Haben überwiegend Frauen gemacht, weil man denen offenbar eine feinere Motorik zugesprochen hat.
Kann ich gar nicht nachvollziehen.
Auf jeden Fall, dadurch, dass die Outlines so fein waren, musstest du natürlich auch beim Ausmalen, also über den Rand malen kannst du sowieso nicht, aber bei anderen Trickfilmen sind einfach die Outlines dicker und deswegen kannst du schneller arbeiten, und wenn aber die Lines halt dünner sind, dann musst du viel, viel, viel genauer und feiner arbeiten, dauert halt einfach viel länger. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, es gibt auch andere Filme, zum Beispiel Dschungelbuch kennst du auch, wenn du den dann guckst, der sieht sehr skizzenhaft aus. Ne? Also da sehen diese Figuren, die sind eher so ein bisschen rau gezeichnet, die Outlines sind, manchmal sprenkeln die so ein bisschen und das sind halt einfach diese verschiedenen Stile. Und so ist es beim Maulwurf auch, dass dieser, keine Ahnung, wie der Erfinder, der Zeichner, der Comiczeichner da heißt, aber es ist halt sein persönlicher Stil.
Was da zum Beispiel dran erkennbar ist, ist jetzt nicht nur die Farblichkeit und wie die Formen immer so gewählt werden, sondern dass die verschiedenen Charaktere Also jetzt gerade so die Hasen, ist mir aufgefallen, sind eigentlich ein Abbild des Maulwurfskörpers. Ist
der nur gleiche mit langen Körper noch Ohren, mal. Ja,
genau. Klar. Und das ist mir nämlich aufgefallen in ganz verschiedenen Comics.
Und andere Farben.
Andere Farben, genau. Ja, schön. Genau, aber dass das quasi sich so ein bisschen durchzieht, dass wenn du so Zeichner hast, wenn die so einen Grundstil festlegen, dass dann diese Figuren meistens aus einer ähnlichen Grundgeometrie heraus erzeugt werden. Das ja auch bei Kinderbüchern hast du manchmal so wie halt die Kinder aussehen, so sehen im Prinzip auch fast die Erwachsenen aus, bloß halt als Erwachsene gezeichnet, aber der Vater unterscheidet sich gar nicht so sehr von der Mutter.
Und das skaliert.
Sie versuchen es dann eher über Haarlängen und Kleidungsaccessoires unterscheidbar zu machen.
Du meinst, die Eltern sind miteinander verwandt?
Das würde vielleicht auch die ein oder andere Handlung erklären. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass was da sich so unterscheidet zwischen den Streaming-Anbietern, ist zum Beispiel die Wahl des Seitenverhältnisses. Ne? Du hast ja, das waren ja zum Beispiel alles so 4:3 Produktionen. Ist das früher auf Fernsehern, war das richtig 4:3 oder war das noch ein anderes Format, ein Sonderformat, weißt du das?
Nee, schon 4:3, na klar. Also das Seitenverhältnis ist einfach so gewesen.
Ist das eigentlich Letterbox? Ist das das Letterbox-Format?
Nee, Letterbox ist, wenn du oben und unten schwarze Balken hast. So. Also du hast halt früher dein Vollformat gehabt, also im Seitenverhältnis von 4:3, also 4 Teile in der Breite, 3 Teile in der Höhe entspricht. Mhm. Und das rührt ja eigentlich vom klassischen Filmnegativ her.
Also vom Dia?
Nee, vom 35mm Film.
Achso, also die ersten frühen Kinofilme, die ersten Lichthäuser.
Nee, wie naja, so wie überhaupt das zu Beginn bewegt Bild produziert wurde. Genau, da hast du halt deinen 35mm Film gehabt und der hat eine bestimmte Perforation gehabt, nämlich 4 Perforationslöcher in der Höhe entsprachen immer einer Bildhöhe. Beim Film und bei der Kunst nennt man komischerweise mal erst die Höhe und dann die Breite. Aber ist ja auch egal. Ja,
das ist einfach höflicher, weißt du? Man sagt ja halt, du bist aber groß, du bist auch ein bisschen breit, aber für die Größe breit. Ist es.
Ne? Ist okay. Also 35mm Film, wie der Name sagt, ist genau 35mm breit. Der Filmstreifen ist genau 35mm breit.
Siehst du, und links ich dachte, das hätte immer was mit der Brennweite beim Film zu tun.
Blödsinn. Gehabt. Quatsch. Ja, sieht man, dass du ja keine Ahnung davon hast. Also 35mm breit, haargenau 35mm breit. Links und rechts sind Perforationslöcher. Frag mich nicht, wie breit die sind, aber dementsprechend bleibt in der Mitte dieses 35mm Streifens nur noch ein gewisser Teil für das eigentliche Nutzbild übrig, für das eigentliche Nutzsignal, würde man ja heute sagen. Mhm. Und wenn du jetzt davon, also von diesem Teil, der in der Mitte ist, dann eben als Höhenangabe 4 Perforationslöcher hernimmst, dann kommst du ziemlich genau auf dem Seitenverhältnis auf dem Seitenverhältnis des Bildes, was du ablichtest, auf dem Streifen von 4:3.
Und das ist ja, das kennt man ja quasi als Symbolbild für Film, ne? Also in Timelines bei irgendwelchen Bearbeitungssachen oder halt.
So einen stilisierten Filmstreifen meinst du?
Genau, und diese Löcher, habe ich mich schon immer gefragt, sind die da, um den Film zu transportieren?
Willst du mich verarschen oder was? Ja, na klar sind die dafür, was denn sonst?
Es reagiert doch nicht so emotional, lass mich doch mal einfache kindliche Fragen stellen, Piet. Ich will es doch mal wissen, wen soll ich denn sonst fragen? Soll ich da extra jetzt eine Suchmaschine an? Das ist doch.
Also die Löcher sind dafür da, dass der Film sowohl in der Kamera transportiert wird. Genau, da sind quasi eine Art Zahnräder oder Greifer. Also es sind keine vollen Zahnräder, keine Kreise, sondern sind quasi nur Kreissegmente, die halt aber Zähne haben, die genau in diese Perforationslöcher reinpassen.
Knubbel.
So Zähnchen, deshalb sind die am Ende auch genormt, diese Perforationslöcher, die Abstände und die Größe. Die greifen da rein, schieben den Film hoch, ziehen sich wieder zurück, fahren weiter nach unten, fahren wieder vor in den Film rein, schieben den wieder hoch und so weiter und so fort. Und es geht ja zack, 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 25 Mal, 24 Mal pro Sekunde, je nachdem, was du für eine Bildrate in der Kamera einstellst.
Haben die schon immer mit 25 Bildern das gemacht? Nee, gell? Die haben bestimmt
mit weniger. Nee, da gab's. Boah, in den 20er Jahren, 30er Jahren, letztes Jahrhundert gab es, ich glaube bei den Russen irgendwo, gab es da großflächige Untersuchungen, wo man feststellen wollte, wie viele Bilder braucht es pro Sekunde, damit der Betrachter das als flüssig wahrnimmt.
Ja, und du hast doch bei der Testreihe damals auch mitgemacht. Und
ich habe da auch mitgemacht und habe befürwortet, lass uns 25 nehmen.
Ah, du warst
aber das. Die anderen Leute waren der Meinung, nee, also bei 18 Bildern, da sehe ich eigentlich auch schon eine flüssige Bewegung. Und ab 24 waren die Einzelbilder angeblich nicht mehr wahrnehmbar. Das war wohl das Ergebnis der Testreihe damals.
Erzähl das also mal aktuellen Nutzern von Smartphones und Tablets und Gaming-Konsolen. Die gehen ja schon bei 60 Frames durch, dass es ihnen
zum Beispiel zu alte Filme, die halt so ein bisschen ruckelnd wirken, die sind sehr wahrscheinlich mit 18 Bildern produziert worden.
Und dann Nee, wie heißt das
denn? Naja, interpoliert oder halt, oh Gott, wie heißt denn das? Frame Convert? Oh Gott, nee, ich weiß gerade den Fachbegriff nicht. Aber halt im Grunde auf eine andere Framerate umgesetzt worden. Dass du das zum Beispiel im europäischen Fernsehen, dem ja die 50 Hertz zugrunde liegen, also quasi du hast es von 18 Bildern pro Sekunde auf 25 Bilder gehoben, also ein bisschen was interpoliert, teilweise sind da einzelne Bilder verwaschen worden, aber das fällt im Fluss dann nicht mehr auf. Was du aber trotzdem noch wahrnimmst, ist, dass es halt ruckelig ist. Und dann, wie gesagt, das andere Ergebnis war halt, dass man ab 24 Bildern pro Sekunde angeblich keine Einzelbilder mehr wahrnehmen kann.
Dann sieht es flüssig aus.
Und dann sieht es angeblich wirklich richtig flüssig aus. Oder ab da sieht es richtig flüssig aus.
Ja, bei Games, wenn da die Specs, also die Anforderungen an dein System, wenn da zu viel verlangt wird vom Spiel, dann ist man da schon sehr empfindlich und da lässt man eigentlich ungern irgendwas unter 25 Frames zu. Mindestens 30 sollten es sein.
Und 30, 40, 50 oder sind das 60?
Ja, genau. Klar. Sonst wird es als ruckelig empfunden.
Ja, das ist auch nochmal was anderes. Wenn du halt eine Figur bewegst, die du halt steuerst, ich glaube, das ist auch psychisch irgendwas, also weil du dich ja in deiner echten Welt halt auch nicht ruckelnd bewegst, sondern flüssig bewegst, ist es, glaube ich, so ein psychisches Ding, dass es dir komisch vorkommt, ist, dass wenn du die Figur bewegst, dass sie ruckelt. Abgesehen davon sind es natürlich Millisekunden, die gerade bei Videospielen dann auch, hat ja auch was mit Reaktionszeit zu tun, ne? Du gibst einen Befehl rein in die Maschine, die muss ja sofort umgesetzt werden und da kann schon der Unterschied zwischen 25 und 50 Frames pro Sekunde kann schon entscheidend sein, wann deine Figur jetzt, weiß ich nicht, hochspringt, weil dein Gegner kommt oder weiß der Kuckuck.
Ja.
Also ich glaube, damit hat das eher zu tun mit Reaktionszeit. Ja,
jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, ne? Ich war ja gerade nur beim Seitenverhältnis und da ist ja nun das, dass halt ab und zu mal entschieden wird, na, das kannst du eigentlich kaum anbieten, wir brauchen jetzt mal 16 zu 9, weil alle haben Breitbild oder 16 zu 10 sogar schlimmerweise.
Das ist halt eine lange Geschichte, das wäre eine Folge für sich, ehrlich gesagt.
Aber, ja, lass uns, wir müssen das ja gar nicht so in die Tiefe, es reicht ja schon, mir geht's ja, ich komme ja noch zum Punkt, wir sind ja auf einem langen Weg, mal gucken, ob wir es schaffen vor der halben Stunde. Genau, und da wird ja manchmal das Bild so ganz fürchterlich einfach von 4 zu 3 auf 16 zu 9 gezwungen, also wird einfach gedehnt, in die Breite gedehnt, was man sehr oft bei der Verwandtschaft, bei der älteren Verwandtschaft auf dem Fernseher sieht.
Weil die ihre Glotzen nicht richtig einstellen können.
Ja, genau, oder wenn der Automatik-Umschaltmodus, wenn der nicht funktioniert, weil es kein Digitalfernseher, also jetzt mittlerweile ist das nicht mehr das Problem. Es
gibt doch Fernseher, die mischen das, die lassen die Mitte vom Bild, lassen sie seitenrichtig und je weiter du im Bild zu den Rändern hinwanderst, umso mehr wird es gestreckt.
Ach, sowas geht
das
auch so.
Das heißt, sowas gibt es auch bei manchen Fernsehern, frage mich nicht nach Herstellern. Aha. Hat natürlich einen lustigen Effekt, wenn du jetzt einen Ball hast, der durchs Bild rollt, dass er erst wie ein Ei aussieht. Je weiter er in die Mitte des Bildes kommt, sieht er aus wie, ist er halt ein Kreis und dann wird er wieder zum Ei.
Das ist ja wie eine, das sieht aus wie so eine, wie bei so Science Fiction, wenn du so einen Warp-Antrieb einschaltest.
Oder halt wie eine sehr alte Cinemascope-Optik, die haben ähnlich gearbeitet.
Ja, ja.
Aber jetzt komm doch endlich mal zum Punkt.
Genau, so und nicht nur, dass die Seitenverhältnisse unterschiedlich sind, sondern was mir frappierend aufgefallen ist, ist, dass die Farben, die Kontraste und die Helligkeit extrem variieren. Und zwar nicht von Folge zu Folge, sondern quasi von Streaming-Anbieter zu Streaming-Anbieter. Die scheinen sich alle unterschiedlich entschieden zu haben, wie sie das Material konvertieren. Und da habe ich folgende Theorie gehört. Dass gerade bei den Varianten, da ist mir aufgefallen, das Bild war viel dunkler. So, das heißt, diese Schwarzwerte, das war viel zu stark. So, das hat die ganze Zeit sich so angefühlt, als ob, ich sag jetzt mal banal, als ob die Hintergrundbeleuchtung nicht hell genug ist. Ne, wie ein hinterleuchtetes Display, aber die Lampe dahinter ist zu dunkel. Wie bei so einem Dia, so einem Dia-Effekt quasi.
Na, oder bei der
und dann hast du die gleiche Folge beim anderen Streaming-Anbieter und siehst, mir sieht das normal aus, das ist total in Ordnung. Und ich weiß, dass von diesen Retro-Gamern, dass die halt auf ihre Röhrenfernseher schwören, weil da hast du halt nicht diese Simulation einer schlechten Auflösung, sondern da ist quasi das, was die Röhre hergibt mit den Zeilenverhältnissen, so ist es halt. Und das war ja eher so ein hinterleuchtetes, gleißendes Sichterlebnis, wie auch immer. Und nicht einfach so ein flaches LCD oder flaches OLED, OLED.
Das ist ein Kathodenstrahl. Es ist ja wirklich ein Phosphor oder was da drin ist in so einer Bildröhre.
Genau, da ist richtig Chemie am Werk.
Durch einen Elektronenstrahl wird das Phosphor ja, ich glaube es ist Phosphor, ich weiß es nicht, wird das ja zum Leuchten angeregt. Also eine definierte Energiemenge, die quasi auf einen Punkt vom Schirm schießt und dann leuchtet. Dieser Punkt.
So, und da habe ich mir jetzt so gedacht, kann das sein, dass wenn du so ganz altes Band, Filmbandmaterial, gerade für so Comics.
Filmstreifen, danke, ja.
Ja, wenn du das auf irgendeine Art von anderem Medium bannen willst, dass du das beachten musst, dass diese Farbhelligkeits- und Kontrastwerte dem entsprechen, wie der ursprüngliche Macher es mal für die Röhre, für die Rezeption an der Röhre, am Röhrenfernseher konzipiert hat, dass das erhalten bleibt und dass man da bestimmte Anpassungen machen muss bei der Konvertierung. Wenn man die nicht macht, dann sieht mitunter das Material so matt und zu dunkel aus. Kann das sein?
Mhm. Ja, Farbräume. Am Ende geht es um Farbräume, ja. Wenngleich ich nicht ganz nachvollziehen kann, was du meinst, weil, also sprechen wir von einer und derselben Folge, die du bei verschiedenen Streaming-Anbietern in verschiedenen Kontrastverhältnissen gesehen hast.
Ja.
Das gleiche Material quasi, die gleiche Folge.
Genau. Und ich meine, ich wäre nicht drauf gekommen, wenn du nicht auch gleichzeitig siehst, ach guck mal, hier, die haben 4:3 belassen und haben einfach Ränder gelassen, schwarze Ränder, ja, links, rechts.
Okay.
Die nächsten hinterlegen das mit der unscharfen Variante des gleichen Bildes, was ich immer so für Familienkalender mache, wenn du so Hochkantfotos und Querformat gemischt hast und willst das aber als Kalender ausgedruckt haben, dann mache ich das auch immer so. Dann mache ich quasi in verschiedenen Ebenen das gleiche Foto und ziehe im Hintergrund das Ursprungsfoto super unscharf und mache das richtig groß und gucke eben nach den Farbverläufen, die am ehesten dem Bildverlauf im scharfen Bild entsprechen, dass das irgendwie
aussieht. Wie so ein Ambilight im Fotokalender.
Na genau, das ist, wenn ich einen Fotokalender halt mache. Genau, richtig. So wie man das halt macht. So, und dieser Trick wird ja auch gerne bei Filmmaterial angewendet oder halt die schlimmste Variante, wir nehmen einfach das Originalbild, zerren das einfach, sodass alles verzerrt aussieht. Oder du sagst also halt einfach, wir zoomen so stark rein, bis das 4:3 auf das 16:9 passt und dann fehlt
das. Das
halt
wird auch gemacht, das nennt sich Pan and Scan. Genau, also es gibt, also was ich vermute, ist, dass es einfach verschiedene Abtastungen sind, die du da gesehen hast.
Oh, das übrigens wollte ich mal noch, muss ich mal kurz einwerfen, wenn man im Copyshop manchmal ist. Ja. Mhm. Und willst nur mal schnell was ausdrucken und die haben gerade mal einen schlechten Tag, dann hast du auch das Gefühl, dort herrscht also das Prinzip immer vor Pennen und Scannen. So, jetzt kannst du weitermachen.
Gott. Also, ich gehe davon aus, dass du verschiedene Abtastungen ein und desselben Materials gesehen hast. Oder sogar von verschiedenen Materialien.
Aber das ist doch eine Schweinerei. Das ist doch so, wie wenn ich ins Kino gehe und die Schärfe ist nicht ordentlich gezogen oder das Leuchtmittel.
Was im CineStar übrigens immer so ist. Oh, habe ich CineStar gesagt? Ich meinte auch CineStar.
Oder die also, Leuchtmittel sind so alt, dass das Bild total schummrig ist.
Bei Filmen ist es ja ganz komisch, ne? Mit diesen Rechten auch. Das ist ja irgendeine Firma in Prag, irgendeine Produktionsfirma, die da die Rechte für den kleinen Maulwurf hat. Und die verkaufen ja diese Folgen oder die verkaufen die Rechte an den Folgen meistens für bestimmte Zeiten, dass bestimmte Sender oder vielleicht auch ein DVD-Produzent das Zeug auf DVD bringen kann und für eine bestimmte Zeit verkaufen darf. Ja, für 2 Jahre zum Beispiel. Danach dürfen sie das Zeug offiziell nicht mehr in Handel bringen. Da gibt es die Produkte zwar trotzdem noch im Laden, aber die werden offiziell nicht mehr produziert. Dann läuft die Zeit ja weiter und auf einmal gibt es HD-Fernsehen. Und man entscheidet, na guck mal, wir haben ja, das Zeug ist ja 35 mm sehr wahrscheinlich produziert worden, weil es einfach die 70er Jahre waren. Da ist definitiv alles auf Film produziert worden. Manches auf 16 mm, also wenn es bewusst nur fürs Fernsehen gemacht wurde, dann eigentlich auf 16 mm. Wenn es aber eher für Kino oder für, man wusste noch nicht, für welche Zwecke es noch gut sein wird, beziehungsweise, Klammer auf, wenn man das Geld hatte, 35 mm ist einfach teurer als 16 mm.
Weil es einfach mehr Material ist.
Weil es einfach mehr Material ist, genau. Ja. Das sind andere, das ist im Kopierwerk auch, das wird ja in Metern gerechnet und da sind halt, ich kann es jetzt nicht sagen, aber 16 mm, der Filmstreifen sind einfach 16 mm breit, also weniger als die Hälfte von 35 mm und das sind einfach andere Berechnungen.
Ist wie im Teppichhandel, ne?
Ja, was ich finde. Es ist wie im Teppichhandel, im Stoff, genau, da laufen die, egal. Auf jeden Fall hat man dann wahrscheinlich, würde ich es vermuten, irgendwann entschieden, na guck mal, wir nehmen das alte Filmmaterial her, geben das in eine Restaurationsbude und lassen das mal in HD abtasten. Dabei wird es in der Regel dann auch gesäubert, beziehungsweise werden so Kratzer, so Schlieren, die drin sind, das ist ganz interessant, durchs Durchlaufen, durch die verschiedenen Projektoren, können ja feinste Staubkörnchen, ne, können ja durchaus das Filmmaterial beschädigen, können ja kratzen, die Gelatineschicht abkratzen.
Ach, das ist das, was man quasi jetzt bei Filmbearbeitung als Filmgrain wieder reinberechnet.
Nee, nicht Grain. Grain ist die Körnung des Materials selber.
Ach so,
also das ist die lichtempfindliche Das, was lichtempfindlich, also die lichtempfindlichen Körnchen, die Silber, was auch immer, Ionen, tralala, irgendwas im Material, je nachdem, was es für Material ist, wie lichtempfindlich das ist, ob es 100er oder 400er oder 800er, was auch immer Material ist, sind die Körnchen größer oder kleiner. Und das ist das, was du als Körnung wahrnimmst.
Also beim 100er das, was ich ist meine, sehr grob. Sind Filmfehler sozusagen.
Das, was ich meine, sind Filmfehler.
Ja, meine ich ja.
Nämlich Laufstreifen. Also du hast zum Beispiel ein kleines Sandkörnchen im Getriebe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das schliert sich so schön durch und dann hast du vertikal durchlaufende Streifen im Bild. Das hast du früher in Filmen gesehen, das siehst du sehr oft im Kino, wenn du der Letzte warst, der den Film dann, wenn er schon 4 Wochen lief, der den gesehen hat im Kino, dann war die Kopie abgenudelt.
Ach, kann da man ist wirklich der Film beschädigt gewesen an dem Punkt?
Ja klar, natürlich. Aber, klar, so eine Kopie, ich kann dir keine richtigen Zahlen nennen, aber das ist eine definierte Zahl von Durchläufen, die so eine Kopie machen darf oder sollte. Das ist in der Regel eigentlich vom Verleih vorgegeben, damit eben möglichst die Qualität stimmt für den Betrachter.
Aber das
Betrachter,
ist ja jetzt nicht mal das Problem, ist doch alles digital. In Kinos mittlerweile, da laufen noch keine
Bandmaschinen. Wenn es ein digitales Kino ist, und ich glaube, inzwischen gibt es vielleicht nur noch 5% der Kinos, die überhaupt analog projizieren können, da ist es nicht das Problem. Das stimmt, da ist eher das Problem, dass die Dinger vielleicht doch auch mal ruckeln oder dass der Ton asynchron ist, weil der Ton halt von einer anderen Quelle kommt oder weiß der Kuckuck.
Okay.
Aber früher hast du eine Filmkopie gehabt und die, weiß ich nicht, die lief. Ich sag jetzt mal, die lief 50 Mal durch und dann musste sie entsorgt werden, dann musste quasi vom Kino eine neue Kopie bestellt werden, damit die Bildqualität einfach noch wieder stimmt.
Das heißt aber, wenn du eigentlich gar nicht wissen kannst, was dabei rauskommt, weil da eben so Fehlerquellen da sein können, weil Geld gespart wurde oder irgendjemand keine Ahnung hatte von seinem Beruf, dann kannst du ja, stell dir mal vor, du hast das gezeichnet, vielleicht lebst du ja auch noch oder deine Familie noch, die sich darum kümmert, um den Nachlass. Und dann gucken sich dann alle Leute zwangsläufig, so lange wie die Lizenz halt läuft, das ist mal ein Jahr, 5 Jahre, keine Ahnung, beim bekannten Streaming-Anbieter müssen sich das dann in so einer völlig fragwürdigen Qualität angucken.
Lass mich doch mal ausreden. Also wenn das in ein richtiges Kopierwerk gegeben wird, dann wird das, also in der Regel oder idealerweise hast du halt die Original. Kopie. Also das, was der Hersteller, der Lizenzgeber wirklich bei sich im Tresor hat, im Lager hat, gibt es eine Originalkopie, von der eigentlich alle weiteren Kopien erstellt werden. Ja. Und je nach Geld, was ein Distributor zur Verfügung hat, kann er sich auch die Originalkopie herholen und kann von der abtasten. Das ist natürlich dann die optimale Qualität. Sonst würde natürlich von der Originalkopie auch nur wieder erstmal eine andere Kopie gemacht werden. Ja. Und von der dann das digitale Kopie.
Ja, aber ich meine, guck
Kopie.
Mal, das Original, wann wird denn das wirklich mal rausgegeben? Weil das ist ja auch jedes Mal, wenn du das abspielst, wird das ja auch mehr abgenutzt. Das heißt am besten...
Richtig, genau das. Und das ist halt genau das Ding. Deshalb so hochwertige Hollywood-Filme, da wird dann wirklich Geld in die Hand genommen, da werden Spezialfirmen beauftragt, die halt wirklich dann die Original-Original-Original-Kopie hernehmen und die dann wirklich Frame für Frame scannen und bearbeiten, angucken und korrigieren oder retuschieren. Das meine ich ja. Also wenn Geld da ist, dann wird das Original hergenommen, wird abgetastet und dabei wird, jetzt komme ich endlich zum Punkt, zum Beispiel so eine Schlieren, die werden dann in dem Moment des Bildscannens werden die mit einer Flüssigkeit aufgefüllt. Ja, und dadurch so ein optischer Effekt fällt diese Schliere gar nicht mehr auf. Hat was mit Lichtbrechung zu tun. Ja. Und dann sind diese Schlieren zum Beispiel weg. Fusseln werden sowieso bereinigt vorher und dann hast du eigentlich eine maximal gute Ausgangsbildqualität in deinem digitalen Kopie und dann kannst du halt gucken, ob du das Grain noch ein bisschen wegnimmst, ob du die Weißbestimmung nochmal neu machst, die ganzen Farben nochmal nachziehst oder nicht. Und naja, und dann hast du idealerweise in HD oder in, weiß ich nicht, 4K Master oder irgend sowas.
Ja, das ist ja verrückt, weil das ja auf ganz alte Filme sogar zutrifft, weil das noch richtiges Filmmaterial war.
Klar, richtig, das heißt, das ist ja das Tolle. Du kannst ja, die Qualität ist ja da. Wenn es 35 mm ist, dann 35 mm in den 50ern ist von der reinen Auflösung her eigentlich wirklich vergleichbar mit 35 mm von heute. Der Unterschied ist, sind die Farben, weil damals andere Chemikalien in den Filmmaterialien verwendet wurden, die halt bestimmte Farbwerte anders wiedergeben oder anders aufzeichnen.
Und dann ist letztendlich sowas wie so ein Comic, ist quasi auch abgefilmt, ja, ne? Also da warst du ja auch von den gleichen Grundmaterialien abhängig, dass auch da wurden die Farben so gefilmt, wie es zu der Zeit möglich war. Das konnte also der Zeichner gar nicht in Gänze vorgeben, der musste auch mit einberechnen, wie wird es auf Film
aussehen. Naja, ich sag mal, bei höherwertigen Produktionen, da sind wir wieder bei Disney oder bei vielleicht auch Es gab ja auch bei den Russen gab es ja auch in den 50ern Tricktechnik, also Trickfilmstudios, die qualitativ vergleichbare Produkte wie Disney zum Beispiel produziert haben. Da gab es natürlich Testaufnahmen. Da wusste man, was nimmt man für ein Filmmaterial. Da gab es Tests, wie sehen die Farben dann auf der Leinwand aus. Und dementsprechend wurden die Zeichnungen angefertigt, um halt einen bestimmten Rotton zu erzielen, um einen bestimmten Blauton zu erzielen. Das hat ja alles mit Stimmung zu tun. Was ich vorhin sagte, dieser Stil eines Trickfilms wird sehr oft bestimmt von den Hintergründen, wie die gezeichnet sind. Zum Beispiel Dornröschen nochmal. Alles sehr filigrane Linien, die aber überwiegend wirklich horizontal und vertikal gezeichnet sind. Und wir sprechen hier von einem Film, der spielt auch im Wald, ja, wo eigentlich Wildwuchs, alles kreuz und quer ist. Aber selbst da haben die Künstler sich versucht, Bäume überwiegend schnurgerade nach oben oder Äste dann senkrecht nach links oder rechts wachsen zu lassen. Wenn du dir über die Hintergründe anguckst, ist es echt sehr faszinierend.
Ah, okay.
Und da geht es am Ende natürlich auch um Farben. So, und da gab es mit Sicherheit umfangreiche Tests im Vorfeld, bevor man wirklich in die Produktion eingestiegen ist, um halt im Vorfeld eigentlich schon den Look, die Anmutung, also die farbliche Anmutung des Films zu bestimmen.
Das ist interessant.
Okay. Oder festzulegen. Wir sind jetzt aber weggekommen von deinem eigentlichen Problem. Also ich vermute, es sind einfach verschiedene Abtastungen, die du gesehen hast. Vielleicht sogar noch aus SD-Zeiten, die dann irgendwann auf YouTube mal hochgewandert sind.
Mhm.
Oder eben der heutigen Zeit entsprechend hochwertige HD-Abtastungen. Also für mein Verständnis, wenn es hochwertig gemacht wird, dann wird das Originalbildformat beibehalten, nämlich 4:3.
Mhm.
Und dann wird einfach links und rechts ein schwarzer Balken gesetzt.
Ja.
Also die Bildformate heute im Fernsehen sind ja eigentlich immer oder Blu-ray, was auch immer, sind ja immer 16:9. Das Seitenverhältnis ist ja immer 16:9.
Ja.
Wenn das Originalmaterial beim 4:3 produziert wurde, dann finde ich, sollte man das Originalformat nicht beschneiden. Hat ja am Ende auch was mit künstlerischer Gestaltung zu tun.
Richtig, ja.
Denn der Regisseur, Kameramann, auch beim Trickfilm gibt es ja den Kameramann, der hat ja am Ende den Bildausschnitt gewählt, wie er ihn gewählt hat, aus einem bestimmten Grund.
Ja.
Und deswegen sollte man das nicht oben oder unten beschneiden und sollte halt lieber das 4:3 erhalten und links und rechts einfach einen schwarzen Balken, zwei Pillars setzen. Deshalb nennt sich das nämlich Pillarbox.
Mhm.
Also wenn ein 4:3 Bild in einem 16:9 Container, nenne ich es mal, verpackt wird, ist es ein Pillarbox.
Mhm.
Anders, wenn du ein 16:9 Bild in einem 4:3 Container hast, also sprich, du hast früher deinen Röhrenfernseher gehabt und hast einen, ich sage jetzt mal landläufig, einen Kinofilm gesehen, der hatte oben und unten schwarze Balken, dann ist das Letterbox, weil es aussieht wie ein Briefkastenschlitz. Ein schmaler Schlitz, verstehst du? Daher kommt es.
Cool.
Und sonst spricht man halt von 4:3 Vollformat oder 16:9 Vollformat.
Ja, und jetzt, pass auf, jetzt kommt die Frage.
Mhm.
Jetzt habe ich mir vorgestellt, jetzt nehme ich diese Maubohr-Folge, die so verdunkelt aussieht, und würde die jetzt, keine Ahnung, über irgendeinen Kabeladapter-Wahnsinn, würde die auf dem Röhrenfernseher schicken.
Hm.
Sähe die dann wieder normal aus?
Nee, glaube ich nicht. Nee. Warum soll die normal aussehen? Wenn die Farben, die Kontraste scheiße sind, was soll die Röhre da dran verbessern?
Naja, weil wenn die Abtastung quasi schlecht war und es war aber eigentlich für Röhre gedacht, weißt du, ich musste so ein bisschen dran denken, an wenn du mit einer Kamera, Spiegelreflex oder wie auch immer ein RAW-Format aufnimmst, dann hat das ja auch immer diesen
flachen Look.
Schimmer, das sieht ganz flach aus, das Bild und so. Und
genau.
Der Laie würde sagen, mach doch mal die Helligkeit runter oder den Kontrast.
Ja, weil die Kontraste, also die Kontrastverhältnisse linear verlaufen, aber dein Auge eher eine logarithmische Kurve bevorzugt.
Ah ja.
Sage ich jetzt mal.
Ja, genau. Und dann musst du das nachbearbeiten. Hast du es aber nicht als RAW, sondern so wie halt die meisten Otto-Normalverbraucher, einfach so, wie es halt voreingestellt ist, als JPEG oder was auch immer, dann sieht es halt so aus, wie du es geplant hast sozusagen. Dann machst du den Rest, bearbeitest du vielleicht nach oder eben auch
so
nicht.
So wie du es halt eigentlich auch mit dem Auge mehr oder weniger wahrnimmst. Genau.
Genau.
Also und zumindest von den Kontrastverhältnissen.
Ja, und ich habe jetzt gedacht, das ist vielleicht, die haben vielleicht einfach das RAW einfach nur genommen und haben nichts weiter damit getan, weil sie vergessen haben, diesen Zwischenschritt, ja, auf was wird es denn am Ende geguckt? Es wird
dann
nicht
mehr
auf Röhre geguckt.
Dann würde das eher flacher aussehen, dann würde das kontrastarm aussehen.
Ach so, nicht so.
Ich denke, das ist einfach eine schlechte SD-Tastung gewesen. Mhm. Vielleicht ist es ja auch ein VHS-Mitschnitt oder ein Mitschnitt auf einen DVD-Rekorder, den irgendwer illegal gerade bei Du-Röhre hochgeladen hat.
Aha.
Weiß der nicht. Und dann hat er vielleicht irgendein tolles Windows Movie Maker Programm, was ihm da die 16:9 Bereiche links und rechts eben nicht als schwarze Balken stehen lässt, sondern machst den Klick und da heißt es, kann gefüllt werden und guck mal, auf einmal hast du da irgendwas Weiches, Verwaschenes, was natürlich das gleiche Bild ist, wie du vorhin schon beschrieben hast. Das kann ja alles Mögliche sein. Also da würde ich nichts drauf geben. Also wenn die Kontraste scheiße sind, dann sind die scheiße. Dann ist es wahrscheinlich ein alter privater Mitschnitt.
Aber da denke ich halt, das ist ja genau das, was ich meine, ist doch interessant. Du hast da so alte Sachen, die ja für ein bestimmtes Medium und eine bestimmte Zielgruppe mal produziert wurden, auch mit einem künstlerischen Anspruch ja oft, hoffentlich. Und dann ist ein bisschen wie in der Musik, wenn die so lange überliefert wird und es entfernt sich immer weiter von der Vorlage, weil es davon eigentlich, also das Original, wie es mal gedacht war, ist irgendwann so nicht mehr verwendbar. So wie halt, keine Ahnung, früher halt ein bestimptes Bildformat und jetzt wird halt alles in 16:9 geguckt.
Nee, Quatsch. Also wenn das Filmmaterial, muss ja nicht mehr sonderlich hochwertig ist, wenn das einfach normales 35mm Material gewesen ist und da wurde mit ordentlicher Technik produziert und Filme wurden früher einfach mit, es gab halt nicht so viele verschiedene Kameratechniken. Ja, das wurde so belichtet, dann ist das ordentliches, dann sind das ordentliche Bilder.
Und ja, aber wenn das Original, das Source-Material, wenn das verloren gegangen ist und du hast dann nur noch diese schlechten Mitschnitte. Stell dir mal vor, vom Maulwurf gibt es irgendwann nur noch diese völlig verzerrte 4:3 Variante.
Du meinst, wenn irgendwie mal im Studio in Prag da ein großes Feuer ausbricht und da die Originale vernichtet werden, meinst du?
Genau.
Ja, na, das wäre blöd.
Und das ist doch tragisch.
Obwohl, ne, andererseits, ich meine, es gibt ja definitiv hochwertige Abtastungen, die werden ja irgendwo überleben. Also dann sind die eigentlichen Originale verloren, aber wenn es eine hochwertige, ich sag mal, Full-HD-Abtastung gibt, was willst du noch?
Ja, richtig. Ne?
Viel
das
mehr
ist der Idealfall, ne? Klar.
Rechnerisch gibt das 35mm-Material nicht viel mehr her, von der Körnung her. Ja? Also die Körner sind ja vergleichbar mit den Pixeln von heute. Du hast so und so viele Körner pro Quadratmillimeter, die halt eine bestimmte Feinheit eines Motivs auflösen oder ablichten können. Und das kannst du über Formeln umrechnen auf ein lineares Raster, also sprich auf ein Pixelraster. Und dann entspricht die schönste Körnung, die höchste Körnung bei 35mm Film entspricht etwa einer Full-HD-Auflösung.
Siehste?
Pi mal Daumen.
Da ist nämlich, da siehst du es wieder, da muss halt, das Grundmaterial muss schon gut sein. Und dann kann auch jede Kopie davon und jede Abwandlung auch noch eine bestimmte Grundqualität erhalten, logischerweise.
Ja, klar.
Aber du musst dir auch immer Gedanken machen, wie bleibt die Qualität auch für die Nachwelt gesichert? Und da kann man sich jetzt auch bei unserem Podcast natürlich fragen, bleibt das für die Nachwelt gesichert? Am Ende bleibt auf jeden Fall, egal wie viele Kopien und Streams im Netz von uns da sind, nur das Original ist so richtig gut. Und das ist die lebende, fleischgewordene Version von Peach und von mir und von unseren Gästen. Und da möchte ich nur darauf verweisen, dass wir es schon noch im Blick haben, auch dieses Jahr wieder in Präsenz irgendwo zu erscheinen, damit man uns nochmal im Original sehen und riechen kann. Und vielleicht gibt es dann auch mal eine Tasse, ein Shirt oder ein Müsli gegen Schädel. Wir versprechen nichts. Wir versprechen auf jeden Fall, dass wir auch beim nächsten Mal wieder für euch da sind, um Fragen zu klären, über die ihr euch bisher vielleicht überhaupt noch nie Gedanken gemacht habt und auch gar nicht wolltet, aber ihr kamt ja nicht drum rum. Wenn es wieder heißt, Halbwissen
hoch zwei.
Besser kriege ich nicht hin, Peach. Raus aus der Folge.
Die Folge ist eigentlich nicht beantwortet, aber ich schalte trotzdem mal aus. Mach mal aus.